wirkt in einem. Geht bei mir auch so. Okay? Aber ich möchte, dass wir jetzt von diesem Punkt wegkommen zu dem nächsten Punkt, das er anspricht. Und das ist, Gott nicht Menschen fürchten. Wenn du diese vier Verse verstehen möchtest, Verse 4 bis 7, dann merkt man, dass in diesen vier Versen das Wort dreimal fürchtet euch gebraucht wird. In Vers 4 fürchtet nicht. In Vers 5 fürchtet. Und in Vers 3 fürchtet nicht. Zweimal nicht und einmal doch. Es gibt ein gutes Buch, das mir in die Hände gekommen ist, von einem Mann, den unsere Gemeinde kennt, Matthias Grasel, Freundschaft erleben. Wenn du Freundschaft verstehen möchtest als Kind Gottes, ich möchte dieses Buch mal empfehlen. Kleines Buch ist es. Nicht schwer zu lesen, einfach leicht zu lesen, aber du lernst so viel. Und da wir ihn kennen, bedeutet das uns umso mehr, was er zu uns sagt in diesem Buch. Und eins ist als Anmerkung, Freundschaft ist öfters ein Wagnis. Und ich möchte sagen, mit Jesus Christus ist Freundschaft ein Wagnis. Du weißt nicht, was eines Tages auf dich zukommt. Das weißt du nicht. Er weiß das, aber du nicht. Du fängst deine Freundschaft mit Jesus Christus an. Ist ein Wagnis. Eins, das Aristoteles über Freundschaft gesagt hat, und wahrscheinlich nicht nur er, sondern auch andere Freunde, das sind Menschen, die die gleiche Freunde und die gleiche Feinde haben. Und wenn wir Freundschaft erleben, dann teilen wir nicht nur Freude miteinander mit, wir teilen auch Schmerzen miteinander mit. Deswegen gibt es Freundschaft, das gehört dazu. Du gehst nicht weg, wenn dein guter Freund mit dir spricht über Dinge, die nicht nur ihn schmerzen zu sagen sind, sondern oder machen, sondern dich Schmerzen zu hören machen. Aber wenn es um Jesus Christus geht, der war ein Mensch des Leidens. Wenn du Freund mit dem Mensch des Leidens bist, dann hast du die gleiche Freunde, gleiche Feinde. Und immer wieder musst du mitleiden. Fürchtet euch nicht, meinen Freunden. Es gibt so viele gute Dinge, die wir über Freundschaft sagen können. Und zum Beispiel in diesem Buch sind manche ganz tolle Dinge über Freundschaft. Aber das, was ihr als nächstes sagt, nach dem Wort Freundschaft, ihr meine Freunde, das nächste, das wir lesen, ist das, was wir nicht erwarten wurde. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach dem diesem nichts weiter zu tun vermögen, Fürchtet denen nicht. Er sagt nicht, dass wir keine Angst haben, Punkt, sollen. Es gibt Gründe, warum Menschen andere Menschen fürchten. Wenn du mit Flüchtlingen sprechen würdest, würdest du herausfinden, warum sie gewissen Menschen fürchten. Denn sie wussten, was denen zu erwarten war, und es war gar nicht gut. nicht nur sie, sondern auch vielleicht ihre Familie. Und sie haben sich auf den Weg gemacht, hierher zum Beispiel. Es gab Gründe, warum sie Angst gehabt haben. Wir sprechen von Menschen, die richtig talentiert sind. Wir sprechen von Menschen, die sonst starke Menschen sind. Sie hatten Gründe zu fürchten, sie hatten Angst. Und die Tatsache ist, alle Menschen haben Angst. Nicht nur du. Alle Menschen haben Angst, sogar Ängste. Wie überwinden wir Ängste? Es gibt Methoden in der Bibel, das ist wirklich interessant. Wie überwindest du gewisse Ängste? Und in diesem Fall, er spricht von Menschen, die dich töten können. Wie kannst du diese Angst überwinden? Ja, es ist hier ziemlich einfach dargestellt. Kleinere Furcht überwindest du durch größere Furcht. Das ist es. Er sagt, ich sage euch, wen ihr fürchten soll. Nicht denen, die dich töten können und danach nichts tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Gott ist der Allmächtigste. Nach dem Tod, da werden Menschen bemerken, er hat die Macht, er hat immer die Macht gehabt, aber jetzt werden sie das vor Gesicht haben. Ihn soll man fürchten. Bist du Freund Jesu? Bleibe treu. Und er sprach hier von der Hölle. Er hat die Macht, Menschen in die Hölle zu werfen. Nun, die Hölle wird nicht so gefürchtet wie vorher. Denn die heiße Temperatur der Hölle wurde in den letzten 150 Jahren stark zurückgedreht. Vor allem von den Theologen. Es würde uns helfen, das biblische Konzept zu betrachten, zu verstehen, was Hölle ist. Das Wort in dem Neuen Testament in der Ursprache ist Gehenne oder Gehenom. Entschuldige, Gehenne. Das hebräische Wort war Gehenom und das hieß Tal Hinnom. Warum war das so wichtig? Das war außerhalb der Mauer und in diesem Tal hat der König Ahas eine Feuergrube gebaut, wo sie ihre Kinder, wo er seinen Kindern zu dem Gott Molech verbrannt hat. Das war ein Israelit, ein König Israels hat das getan. Manasse, der König, hat das auch getan. Der Prophet Jeremia nannte den Tal Ort des Schlachtens. Der König Josia hatte der Priester von Tal Hinnom hingerichtet. Er kam nach Manasse und wandelte den Tal in einem Mühlplatz um. Und deswegen gab es dort immer Feuer, weil Mühl gebrannt wurde. Zur Zeit Jesu war das genauso. Er benutzte diesen Tal als ein Beispiel für die ewige Hölle. Wo es immer Feuer und Befleckung gibt und es stinkt. Und Jesus sagte, wenn du wirklich mein Freund bist, dann wirst du meinen Vater respektieren. Nun, wenn wir in Römer Kapitel 8 lesen, und ich möchte jetzt sagen, wenn du Jesus Christus kennst, dann sagt es keine Verdammung mehr. Wenn du Jesus Christus kennst, keine Verdammung mehr. Gehörst du zu Jesus Christus, dann bist du fest in seine Hände. Niemand kann dich hinausreißen. Niemand. Du bleibst da, du bist bei ihm fest. Keine Verdammung mehr, wenn du Jesus Christus kennst. Immerhin, da sollen wir Gott fürchten. Das erwartet er von uns. Das erwartet Jesus von uns. Vers 7, und nicht eine von ihnen, entschuldige, Vers 6, werden nicht 5 Sperlinge für 2 Pfennig verkauft, und nicht eine von ihnen ist vor Gott vergessen, aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. So fürchtet euch nun nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Und das ist die andere Seite von Gott fürchten, ist, dass wir in seinen Händen fest sind. Und es ist nicht nur, dass ich ihm ehre, dass ich ihm von Herzen liebe und fürchte. Es ist auch der Fall, dass diesen Gott, den ich fürchte, meinen himmlischen Vater, er kümmert sich um mich. Er kümmert sich sogar um die Sperlinge, aber er kümmert sich umso mehr um dich, wenn du Gott kennst. Es gab einen schottischen Prediger namens John McNeill. In dem 19. Jahrhundert hat er als junger Mann Arbeit gehabt, weit von seinem Haus entfernt. Und er ist ungern nach Hause gekommen, immer wieder, weil er musste durch einen Wald hinlaufen, der richtig dunkel war. Und nach diesem Wald, dann gab es ein Tal. Und dieses Tal wurde dafür bekannt, dass es immer wieder Diebe dort gab. Aber das war der einzige Weg nach Hause. Und so musste es Abend für Abend. Und er hatte richtig Ängste gehabt. Und an einem Abend, besonders dunkel, ist er auf dem Weg im Wald, kurz vor diesem Tal, unterwegs gewesen und er merkte, es ist jemand vor mir. Und das hat ihm Angst gegeben. Und dann kam eine Stimme: John, bist du es? Es war sein Vater. Er ist durch den Tal gekommen an dem Abend, um ihn zu treffen, denn er wusste, dass er Angst hatte. Hat ihn bei der Hand genommen, dann hat er seine Hand über seine Schulter hingelegt und die beiden sind durch den Wald und durch den Tal gegangen. Er hat gesagt, ich habe niemals so einen wunderbaren Spaziergang gehabt, als an dem Abend mit meinem Vater. Wenn du Jesus kennst, denkst du, dass dein himmlischer Vater nicht so gut ist als diesen Mann? Er ist noch besser. Das gehört zum Gottesfurcht. Du weißt, er kümmert sich um mich, er liebt mich, er gibt mir Schutz. Das dritte von dem, was wir sagen, das dritte Element von Freundschaft mit Jesus, das heißt, bekenne Christus. Er sagt hier in Vers 8, ich sage euch aber, jeder, der mich vor den Menschen bekennen wird, den wird auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Warum bringt er jetzt Engel hier hinein? Er sagt, bekenne Jesus, bekenne mich vor den anderen. Wir sprechen von Freundschaft. Und ein Freund steht zu seinem Freunden bevor den anderen. Das ist wahre Freundschaft. Wir alle kennen das Gegenteil. Wir dachten, dass wir einen Freund hatten und dann haben wir gehört, was diese Person über uns gesagt hat. Aber ein wahrer Freund, er steht zu seinem Freund, auch wenn getrennt, unter anderen. Er wird für ihn sprechen. Ich möchte, dass wir im Psalm 40 mal schauen, kurz. Psalm 40, dem Chorleiter von David. Psalm 40, ein Psalm. Ich warte einen Augenblick. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich auch heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm. Und er hat meine Füße auf Felsen gestellt und meine Schritte festgemacht. Das ist Heil. Das ist, was Gott für einen Menschen tut, wenn er ihn rettet. Vers 10. Ich habe Gerechtigkeit verkündet in der großen Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte sich nicht. Herr, du weißt es, deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Inneren meines Herzens. Deine Zuverlässigkeit und deine Hilfe habe ich ausgesprochen, deine Gnade und deine Treue nicht verhehlt vor der großen Versammlung. Dass etwas drin ist, das weiß Gott. Dass er uns gerettet hat durch das Blut Jesu Christi. Das ist klar. Und das ist in dir und du weißt das. Aber wenn du unter anderen Menschen bist und die Zeit kommt, für ihn zu sprechen, sprichst du? Jetzt sprechen wir über Freundschaft, nicht nur Heil, wir sprechen über Freundschaft. Ich, sein Freund. War einmal Betreuer bei einer CVJM-Freizeit und da erlebt man manche Dinge, wenn es einen See gibt und viele Freizeitler und viele Action und alles Mögliche, aber es war einmal nur die Betreuer und wir wollten Wasserski fahren und es war ich war dran und ich habe mein Weste auf mich angezogen und dann bin ich ins Wasser gesprungen, damit ich zu den Skiern schwimmen könnte und sie anziehen. Ich hatte es vergessen. Ich hatte meine Brille auf meine Nase. Ihr könnt euch vorstellen, was geschehen ist. Sie sind runter im See gegangen. Okay. Zum Glück war das nur 5 Meter. Und wir haben durch Lebensrettung manches gelernt, wie man so runtertaucht und etwas hochholt und ohne viel zu erklären. Ich habe meine Brille gefunden auf dem Meerboden, okay, nicht Meer, sondern See, auf dem Seeboden. Ich habe vorher gebetet, Herr, das ist meine Brille, ich habe sonst nichts, hilf mir. Und ich bin runtergetaucht, so 4-mal und bei dem 4. Mal, dann habe ich meine Brille gefunden, 5 Meter tief. Und ich kam hoch und alle waren erstaunt. Was für ein Glückspilz, haben sie mir gesagt. Und ich hatte gebetet. Und sie wussten, dass ich Christ bin. Und ich hatte in der Zeit die Gelegenheit zu sagen, ich habe zu Gott gebetet und er hat mir geholfen. 16 Jahre alt. Ich habe geschwiegen. Das war so eine Gelegenheit. Ich habe geschwiegen. Und im Laufe der Zeit, ich habe gelernt, nicht zu schweigen. Weil ich immer mehr gelernt habe und ich immer mehr lerne. Jesus möchte mich als Freund haben. Ich soll zu ihm stehen. Ich soll offen sprechen. Wie ist es für dich in der Arbeit? Wie ist es für dich in der Schule? Wie ist es für dich unter Verwandten? Sage nicht, dass du immer predigen musst. Aber wenn die Gelegenheit da ist, sprichst du für Jesus Christus? Du brauchst nur sprechen. Er wird dir helfen. Jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Wenn sie aber euch vor den Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantwortet oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in jene Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Wenn du Bücher oder Schriften über Märtyrer liest, es ist faszinierend zu lesen, was sie als Antworten auf ihren Verfolger hatten. Und endlich haben die Verfolger aufgehört zu sprechen, sondern einfach gesagt, wir müssen diese Person hinrichten, wir können sie sonst nicht ruhig machen. Gott hat sie in dem Augenblick geholfen. Wenn er sie in dem Augenblick geholfen hat, wird er auch dich und mich zur rechten Zeit helfen. Bist du Freund von Jesus? Er erwartet dann von dir Treue. Es gab eine christliche Frau, die ein blindes Mädchen besuchte. Und sie hat nach und nach das Mädchen Blindenschrift beigebracht. Und sie könnte dann allmählich lesen. Und sie hat ihr immer wieder Bibelstellen gezeigt. Und sie hat gelernt, durch die Bibel durchzulesen. Und sie kam, die andere Frau, die sehen könnte, kam an einem Tag zu dem Mädchen hin. Und das Mädchen hat nicht bemerkt, dass sie da war. Und sie war beim Bibellesen und sie las im Johannes Kapitel 15, Vers 14, was wir heute Morgen gelesen haben. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut das, was ich euch befehle. Und als sie das in Blindenschrift gelesen hat, sagte sie, ach Jesus, ich mag das, wenn du so etwas sagst. Vorher hast du mir immer wieder gesagt, dass du mein Freund bist. Ich wusste nicht, dass wir auch deine Freunde sein können. Aus einem Grund, das ich nicht mitteilen möchte, habe ich so beten müssen heute Morgen. Herr, möchte dir wirklich sagen, ich möchte dein Freund sein. Wann war das letzte Mal, dass du das gebetet hast? Wann war das letzte Mal, oder vielleicht überhaupt, dass du das zu Gott gesprochen hast? Wir haben die Gelegenheit jetzt. Wir wissen nicht, wie das ausgehen wird. Denn Freundschaft ist ein Wagnis. aber wir teilen alles mit einem echten Freund mit. Immer wieder sagen wir, Jesus möchte dein Freund sein. Er hat sein Leben für dich geopfert. Aber die Frage heute ist, möchtest du sein Freund sein? Wir beten. Herr Jesus Christus, wir ehren dich. Du hast dein Leben für uns gegeben. Du hast uns Freundschaft angeboten. Und auch wenn wir sagen, ich wünsche mir Freunde, ich habe keine Freunde, du bist Freund, Freund der Sünde. Danke, dass du in unser Leben gekommen bist. Und danke, Herr Jesus Christus, dass du bereit bist, in jedem Leben zu kommen.